Irgendwann müssen nochmal die Ersatzspieler dran, sagt jemand. So bin ich heute berufen worden. Ich habe ja nun aber auch eine entsprechende Vorbereitung. Dieter hat ja immer Tipps gegeben. Entschuldigung. Zum Beispiel, predige nicht über 30 Minuten. Sonst kannst du predigen, worüber du willst. Ich werde heute über 38 Jahre predigen. Aber 38 Jahre ist eine lange Zeit. Und in der Bibel gibt es eine Geschichte über einen Menschen, der mit einem Problem 38 Jahre behaftet gewesen ist. Wir haben viele, auch in unserer Gemeinde, Probleme. Ich denke daran, dass Ute, meine Frau, schwer krank ist und schon viele, viele Jahre mit einem Problem behaftet ist. 30 Jahre, sagt sie, hat sie schon Therapie und immer noch leidet sie schwer unter ihrer Erkrankung. Ich sehe hier, dass es Menschen gibt, die seelische Probleme haben und dann eine Auszeit aus der Gemeinde nehmen oder genommen haben. Man fragt sich ja, ob das der optimale Weg gewesen ist, die Probleme zu lösen, aber sei es drum. Wir klagen manchmal unter mangelnder Freude, sind irgendwie mutlos, irgendwie kraftlos. Manche fühlen sich allein und der Lebenstraum, den man gehabt hat, erfüllt sich nicht. Der Lebenstraum vielleicht von Familie. Es ist aber nicht nur ein Problem, was einzelne Geschwister betreffen kann. Wir lesen in Offenbarung im 3. Kapitel, im Vers 1 und 2, dies sagt der, welcher die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Ich weiß deine Werke, dass du den Namen hast, du lebest und du bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, was am Sterben war. Oder wenig später in den Versen 18 bis 19, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer durchglüht ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und deine Schande und Blöße nicht offenbar wird, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich, Jesus, strafe und züchtige alle, die ich lieb habe. Wir sehen also, dass dieses Bild, kaufe dir Augensalbe oder stärke das, was am Sterben war, in Verbindung benutzt wird, mit Worten benutzt wird, die Krankheit betreffen. Das heißt, Krankheit ist etwas, was den Einzelnen und auch Gemeinden betreffen kann. Das war die Motivation dazu, vielleicht einmal die Beispiele, die wir in der Bibel zu Krankheit haben, ein bisschen näher zu beleuchten. Ich habe also viele Heilungsgeschichten mir angeschaut und ein paar ausgesucht, um vielleicht uns daraus etwas geben zu können. Wie ist es mit den Heilungsgeschichten? Wenn wir uns sie ansehen, ist es manchmal so, dass es ganz plötzlich kommt. Da ist ein Mensch, der sitzt da am Straßenrand und plötzlich hört er, Jesus kommt. Und der Blinde springt auf und schreit, Herr, erbarme dich meiner. Und er ergreift diese Chance. Und manchmal ist es so, dass in unserem Leben es manchmal sein kann, das Problem kann plötzlich gelöst werden. Gott tut etwas und manchmal ist es so, dass es überraschend kommt. Es bietet sich manchmal eine Gelegenheit, die wir vorher nicht erwartet haben. Und was wir aus den Beispielen lernen sollen, ist, dann mutig zu sein, die Chance ergreifen und eingehen auf das, was uns gegeben wird, angeboten wird von Gott. Beispielsweise, ich bin alleine und ich sehne mich nach einem Partner. Und da kommt dann plötzlich aus irgendeine Gelegenheit jemand. Manchmal ist es so, dass sich schnell abzeichnet, das wäre vielleicht der Richtige. Aber es gibt vielleicht ein kleines Zeitfenster. Vielleicht hat der Betreffende vor, nach Moskau, Jerusalem oder Timbuktu zu verreisen. Und wenn ich dann nichts unternehme, ist die Chance dahin. Die Kranken haben die Chance ergriffen. Es gibt aber auch einige Geschichten, oder die meisten sind so, dass wir hören, dass die Leute wussten, da gibt es jemanden, der uns hilft, Jesus. Dann haben sie sich auf den Weg gemacht und haben sich Mühe gemacht, ihn zu treffen, um da Lösung ihrer Probleme zu finden. Sie haben die Städte und verlassen die umliegenden Dörfer, sind zu dem Ort gezogen, wo Jesus sich aufhielt, um da Hilfe zu suchen. Das ist, sag ich mal, der Normalfall gewesen. Und dies entspringt daraus, es gibt jemand, der uns helfen kann. Es gibt da jemand, der eine Lösung für unsere Probleme weiß. Aber man muss etwas tun. Dann muss man etwas tun und sich aufmachen und Mühe auf sich nehmen, um den Betreffenden kennenzulernen, ihn zu treffen. Wenn wir uns die Geheilungsgeschichten anschauen, ist es auch manchmal so, dass für die Betreffenden, dass die Initiative nicht von den Betreffenden ausgegangen sind, sondern von Jesus selbst. Zwei Stellen sind mir da insbesondere in Erinnerung gekommen. Die eine steht im Johannes 5, im Vers 2 bis 15. Da ist es so, dass es eine Halle in den Toren Jerusalems gegeben haben, wo sich viele Kranke aufhalten. Und manchmal bewegte sich das Wasser und die Überlieferung berichtet, und wer als erster dann in das Wasser hineinging, wurde gesund. Und ein Mensch lag da, der war 38 Jahre lang krank. 38 Jahre, das ist das Jahr 1975, wenn ich mal zurückgerechnet habe. 1975 ging ich noch zur Schule, war gerade im Abiturjahr, ein Jahr vorher war mein Vater gestorben. Mein ganzes Erwachsenenleben fing da gerade erst an, und da hat diesen Menschen ein Unglück getroffen, eine Krankheit, 38 Jahre lang. Und Jesus hört das und geht zu ihm hin. Und nun kommt es, als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit zugebracht hatte, sagte er zu ihm: Willst du gesund werden? Und der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich aber hinabkomme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus sagt zu ihm: Steh auf, hebe dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund, hob sein Bett auf und ging umher. Das sind die glücklichen Momenten eines Lebens. Wenn man sich näher mit diesen Texten beschäftigt, stellt man plötzlich fest, man muss genau lesen und genau aufnehmen, was da geschrieben steht. Wir alle haben so vielleicht den Eindruck, es ist immer so schematisch so, da ist ein Kranker, der bittet, dann spricht Jesus ein Heilungswort, werde gesund oder der Dämon soll ausfahren, wie auch immer, und schon ist es passiert und dann kommt noch ein, zwei Sätze Jesus danach und das war's. Und wir werden sehen, das ist mitnichten so, sondern Jesus ist keine globale Lösung, um es mal so zu sagen, sondern eine individuelle. Für jeden Einzelnen in der Geschichte hat er etwas ganz Spezielles gesagt. Und auch diese Stelle werde ich später noch einmal näher betrachten. Also, um das wirklich auch, ich sag mal, belegen zu können, werde ich mal eine Stelle aus Matthäus 9 anfangen zu lesen. Da heißt es, da waren zwei Blinde und die schrien. Nebenbei, sie schrien. Die sagten, Jesus, bitte, hilf mir. Sie schrien. Erbarme dich, unser, du Sohn Davids. Und nun heißt es weiter, als er aber in ein Haus hineinging, kamen die Blinden zu ihm. Und Jesus sagt zu ihnen, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Sie haben gesagt, Herr, erbarm dich. Wenn das alles, sag ich einmal, so wäre, vollständig wäre, dann wäre die Antwort, glaubt ihr, dass ich das tun kann, eine sehr merkwürdige Antwort. Das hieße ja, glaubt ihr, dass ich mich euer erbarmen kann? Nein, da hat natürlich zwischendurch etwas stattgefunden, ein weiteres Gespräch, wo klar geworden ist, dass die Blinden gesund werden wollten. Was aber aufgeschrieben ist, ist das, was Matthäus in dem Falle für wichtig erachtet hat. Die andere Stelle ist, die mir dazu einfällt, im Johannes 9. Das ist die Stelle von dem Blindgeborenen. Ihr kennt die Geschichte. Jesus geht mit seinen Jüngern und sieht einen Menschen am Straßenrand sitzen, der blind war. Und die Jünger fragen ihn, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Und Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Wir müssen die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, dann niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde, machte einen Speichel aus und legte den Teich auf die Augen und sprach zu ihm, geh hin, wasche dich im Teiche Siloah. Was da geschrieben steht, wörtlich ist ja so, da sitzt der Blinde da und er hört vielleicht Murmel, Murmel, irgendetwas. Und dann, er spuckt, dann wenig später platsch, platsch aufs andere Auge und eine Stimme, geh zum Teich Siloah und wasche dich. Das ist da, was da wörtlich steht. Aber sicherlich hat mehr an Gespräch stattgefunden. Wäre ein bisschen merkwürdig für die Betreffenden gewesen. Aber das, was hier aufgeschrieben ist, ist dem Johannes wichtig gewesen. Und das ist es. Das heißt, was wir hier lesen, ist dem betreffenden Johannes wichtig gewesen. Das heißt, hier ist nicht nur Beiwerk in der Bibel zu diesen Geschichten, es ist tatsächlich den betreffenden Autoren wichtig gewesen. Kommen wir zurück zu dieser Stelle. Ich hatte gesagt, also Jesus spricht. In der ersten Stelle, die ich gelesen habe aus Matthäus 15, Matthäus 9, da ist es so, zwei Blinde folgten ihm nach und schrien: Erbarme dich, du Sohn Davids. Und als sie in ein Haus hineingingen, kamen die Blinden zu ihm. Merkwürdigerweise ist die Antwort hier keine Antwort. Wir sehen das noch verstärkt in einer Stelle, die sich auch in Matthäus findet. Die Geschichte von der kanaäischen Frau. Da versteht ihr, was ich meine. Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und sie, eine kanaäische Frau, kam aus jenem Gebiet und schrie laut: Erbarme dich, meiner Herr Sohn Davids. Meine Tochter ist mit einem Dämon schwer geplagt. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Jesus schweigt. Warum? Wir sehen, dass es mit der besonderen Situation zu tun hat. Wir beten manchmal auch viel und haben das Gefühl, Jesus schweigt. Aber ist es so, dass er schweigt, weil er genug von unseren Bitten hat? Ist es so, dass Jesus ignorant ist? Ist es so, dass Jesus jetzt nicht gestört werden will? Warum schweigt er? In dieser Stelle im Matthäus 9, als legte er den Kranken, den Blinden, den zwei Blinden, die Hände auf die Augen und sie wurden sehend. Und nun heißt es: Und Jesus drohte ihnen ernstlich und sagte: Sehe zu, niemand soll es erfahren. Da steht nicht, Jesus sagte ihnen: Sehe zu, niemand soll es erfahren. Er sagt, sondern es steht da, Jesus drohte ihnen. Und bei der kananäischen Frau hieß es: Er antwortete ihr: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Was ist damit gemeint? Ich glaube, es ist einer besonderen Situation geschuldet. Einer besonderen Situation, in der sich Jesus damals und möglicherweise auch wir mit Jesus uns heute befinden. In Markus 1 gibt es eine Geschichte eines Aussätzigen, der zu ihm kommt. Und Jesus sagt auch zu ihm, nachdem er ihn geheilt hatte: Geh hin und sage es niemanden. Oder beziehungsweise ja. Und dann heißt es: Der aber ging hinweg und fing an, die Sache vielfach zu verkündigen und auszubreiten, sodass er nicht mehr offen in eine Stadt hineingehen konnte. Sodass Jesus nicht mehr offen in eine Stadt hineingehen konnte. Das bedeutet, Jesus hat jemanden oder den Menschen Gutes getan, aber das eigentliche Ziel von dem, warum er da gewesen ist, ist davon torpediert geworden. Er konnte nicht mehr offen verkündigen. Die Leute sind auf ihn eingeströmt und er konnte damit seine tiefere Aufgabe nicht mehr erfüllen. Und die kanaäische Frau, wie war es da? Die war eine Nicht-Judin. Und stellen wir einmal vor, er hätte es so gemacht, wie wir es häufig gesehen hätten. Ich könnte mir vorstellen können, dass schnell alle Griechen, alle Sidonier, alle Römer auf ihn eingeströmt worden wären, alle, die krank sind. Natürlich, wo es Hilfe gibt, da fragt man nicht lange nach. Und was dann? Das wäre das gefundene Fressen gewesen für seine Feinde, die Pharisäer. Ja, seht doch, das soll euer Messias sein. Da kümmert sich ja um die Heiden und ihr, wo ist er denn für euch da? Wir sehen, dass eine besondere Situation vorgelegen. Später, als er auferstanden ist, später, als die Zeit gekommen war, dass das Evangelium hinausgegangen wurde, da war das anders. Aber zu dem Zeit musste Jesus als der Messias der Juden offenbar werden. Und da, ich drücke es mal sehr brutal aus, war es nicht gut, zu sehr unter den Heiden publik zu sein. Aber es zeigt noch mehr über die, die geheilt wurden. Ich bin blind und ich schreie jemanden hinterher um Hilfe und er kümmert sich nicht drum. Was denke ich denn da? Du meine Güte, was ist das für ein arroganter Schnösel vielleicht? Oder dem ist doch wurscht, wie es mir geht. Was soll denn das überhaupt, dass ich mir da abgebe und mich hier zum Affen mache? Und die kanäische Frau, hätte sie nicht sagen können, diese hochnäsigen Juden, das hat man doch gleich gewusst. Den interessiert den Scheißdreck, wie es uns geht. Wie denken, wie empfinden wir manchmal? Wir haben die Stelle von Herbert gelesen heute Morgen, dass das Wort Gottes scharf ist. Und dass vor Gott alles offenbar ist, alles sichtbar ist. Er sieht unser Herz. Wie denken wir über Jesus? Die zwei Blinden oder auch die kananäische Frau haben ihn komischerweise gut eingeschätzt. Er ist nicht böse, er ist nicht ignorant. Es muss irgendeinen Sinn, einen Grund geben, warum er sich so verhält. Und das tiefe Vertrauen zu ihm ist dadurch nicht erschüttert worden. Wie ist es mit uns? Wird unser Vertrauen durch scheinbar sinnlose Gebete erschüttert? Oder geht es uns wie die Juden? Wir lesen davon ganz zu Anfang im 4. Buch Mose. Da waren die Kundschafter ausgesandt worden. Sie kamen zurück und erzählten, das Land ist wunderbar und prächtig, so wie der Herr es verheißen hat. Aber da wohnen ja Giganten, Riesen wohnen da. Die Städte sind befestigt, das ist ja irrsinnig, da hinzugehen. Und die sagten, Mensch, wären wir doch in der Wüste gestorben. Warum hat uns Gott hierher geführt, dass wir abgeschlachtet und zum Gespött werden? Ja, und die Strafe war gewesen, dass die das gesagt haben, tatsächlich in der Wüste gestorben sind. Alle, bis auf zwei Ausnahmen, nämlich Josua und Kaleb. Die beiden hatten sich auf die Seite Gottes gestellt und bewiesen, dass sie unerschütterlich zu ihm standen. Wie ist das, haben wir auch die Gesinnung, die drei Jünglinge hatten, die sich vor dem Bild, was Nebukadnezar aufgestellt hat, dem Götzendienst niederwerfen sollten, um es anzubeten. Und er drohte ihnen ernstlich, aber sie sagten, Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zu dem König Nebukadnezar, König, wir haben nicht nötig, dir darauf zu Antwort zu geben. Er hat davor gesagt, wer könnte euch aus meiner Hand retten? Wer könnte das tun? Euch aus meiner Hand und ihr seid in Anführungsstrichen so frech und widersetzt mich meinem Befehl. Also es geht weiter, wenn das geschieht, so vermag uns unser Gott, dem wir dienen, aus dem brennenden Feuerofen zu erretten. Ja, er wird uns aus deiner Hand erretten, o König. Tut er es aber nicht, so magst du, o König, wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, was du errichtet hattest, nicht anbeten werden. Stehen wir immer so hinter Gott, hinter Jesus? Gott durchschaut uns. Er sieht alles. Das heißt, an diesen Stellen wird uns ein Spiegel vorgehalten, manchmal halten. Wie halten wir es wirklich mit Gott? Könnten wir es ertragen, dass wir sogar wüssten, unsere Gebete haben keine Chance, sie werden nicht erhört? Paulus schreibt im 2. Korintherbrief: Ich rief Jesus an, dreimal bat ich dem Herrn, er möge den Engel des Satans von mir nehmen. Er hatte wahrscheinlich eine Augenkrankheit. Und er sagte: Lass es dir an meiner Gnade genug sein. Nein, hat er gesagt, es wird dir nicht erspart bleiben. Aber wir lesen dort etwas Wichtiges. Damit ich mich der vielen Offenbarungen nicht überhebe, hat der Herr mir einen Engel des Satans gesandt. Gott erkannte etwas, was wir vielleicht über uns nicht erkennen würden. Er durchschaut uns. Wir sehen einen Menschen, ich sehe Sigrid, wie ich sie so sehe, vor mir, lächelnd jetzt gerade. Gott hat einen Röntgenblick und sieht durch, sieht die Knochen, aber er sieht nicht nur durch hindurch, er sieht in die Seele, durch die Menschen hindurch und erkennt viel, viel mehr, als was wir sehen. Überlegte gerade, ob ich das, was ich jetzt aufgeschrieben habe, wirklich predige. Ich tue es trotzdem, obgleich ich jetzt wahrscheinlich bei 50% der Menschen hier anwesend durch sein werde. Viele von uns kennen Dr. Elsen. Das ist ein Internist in Bramfeld und der ist Christ und er, sag ich mal, hatte die Schrift so verstanden, als dass ohne Unterlass beten bedeutet, dass man tatsächlich immer und alle Zeit beten soll und damit man überhaupt überlebensfähig ist, verteilte er sozusagen sich selbst so einen Rhythmus von allen 10 Minuten, wo man irgendwie ein Gebet beten soll. Und dazu hat er denn sogar Hilfen gegeben, Uhren angeraten, die einen dabei unterstützen. Ich will darauf gar nicht so sehr eingehen. Viele haben das ähnlich gemacht und benutzen so etwas. Und als ich das las, diese Stellen, da ist mir ein Gedanke gekommen. Warum? Ist es tatsächlich so, dass nach 10 Minuten ich sage, Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du wirklich groß und wunderbar bist und so viel geholfen hast und ich preise dich? Oder ist es so, dass ich sage, Gott, ich danke dich und ich preise dich, du bist wunderbar, damit ich auch eine Hilfe finde und auch die Dinge tun kann, dass ich Gebete erhören? Warum tue ich das? Eine wichtige Frage, dass wenn jemand etwas tut, könnte es sein, dass unsere Motive plötzlich unser Gebet und unser Anliegen, was im Prinzip gut ist, verhindern? Da steht im Jakobusbrief, ihr empfangt nicht, weil ihr nicht betet. Und ihr bittet und empfangt nicht. Warum? Weil ihr es in eurer Verschwendungssucht verschwenden wollt um das, was ihr bittet. Das heißt, es ist im Prinzip richtig, um irgendetwas zu bitten. Aber Gott hört den Nachsatz, warum das so ist. Gott schaut tiefer. Wir müssen uns wirklich, wenn wir beten, wenn wir mit Gott sind, uns darüber klar sein, dass wir uns prüfen, Warum machen wir das wirklich? Warum bete ich wirklich das, was ich bitte? Oder habe ich mir zwar vorgenommen, etwas zu beten, aber irgendwas Inneres spricht da noch dazu, ein paar Kommentare, und das verhindert mein Gebet. Wir kommen zu einer, finde ich, ganz, ganz wichtigen Stelle, die mir jedenfalls sehr, sehr wichtig ist. Sie befindet sich im Markus-Evangelium, Kapitel 2. Wir kennen die Geschichte, werde mal auszugsweise lesen. Jesus predigt in einem Haus und da stehen viele, viele Leute davor. Und da wird ein Gelähmter gebracht und die Leute, die ihn tragen, gehen davon aus, sie bringen ihn zu Jesus, weil er gesund werden möchte. Sie kommen nicht rein in das Haus und darum steigen sie auf das Dach, brechen es teilweise aus und lassen den Gelähmten dort hinunter. Und nun heißt es dort: Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Haben sie dafür den Betreffenden hergebracht? Wahrscheinlich nicht. Aber Gott, wie gesagt, vor ihm ist alles offenbar. Alles offensichtlich. Und wer weiß, wenn man etwas falsch gemacht hat, wie sehr einem das zernagen kann. Ich weiß noch von einer Geschichte, da war ich noch jung hier in der Gemeinde und da hatten wir auch ein paar Kinder, ein paar Jugendliche und ein Mädchen und die wohnte hier in der Nähe und ich war auf dem Weg nach Hause und sie begleitete mich und fragte mich plötzlich: Magst du mich? Sie war 11 oder 10 Jahre alt und da ist mir ein fürchterlicher Schrecken durch die Dinge gegangen. Was ist, wenn ich jetzt etwas sage, das erzählt sie ihren Eltern, was dann? Und da habe ich so ihr irgendwie sowas gesagt: Na, weißt du, ich habe jetzt keine Zeit dafür und bin auf und davon und weg. Ich habe nie wieder Gelegenheit gehabt, das klarzustellen. Nie wieder Gelegenheit gehabt zu sagen: Es geht nicht darum, dass ich dich nicht mag. Es geht um andere Dinge. Ich habe keine Chance bis heute gehabt, das klarzustellen. Sie ist nie wiedergekommen hierher. Ich habe keine Chancen. Wie ist das? Wunder geschehen, heißt es immer wieder. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die sich hier ereignet hat. Eva Mischnick, die noch viele kennen, hatte eine Schwester Renate. Und sie erfuhr, dass Renate unheilbar an Krebs erkrankt war. Irgendein Sarkom, was sich schon ausgebreitet hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie Eva das dargestellt hat. Was mir so in Erinnerung geblieben ist, ist das Gespräch mit ihrer Ärztin, wo die Ärztin hat: Nun schauen Sie doch mal den Tatsachen ins Auge und akzeptieren die Wirklichkeit und lassen Ihr frömmlerisches Geschwätz. Und Eva sagte: Nein, wenn Gott will, dann kann auch meine Schwester gesund werden. Dann hat man die scheinbar nutzlose Chemotherapie begonnen und sie ist gesund geworden. Sie ist gesund geworden und sie war ein paar Mal in der Versammlung hier und ich habe sie hier gesehen. Was für ein großes Wunder, wie ich finde. Aber wenige Zeit später ist sie mit ihrem Leben nicht zurechtgekommen und sie ist aus dem Fenster gesprungen und hat sich das Leben genommen. Ein Wunder Gottes ist passiert an einem Menschen, Er wird gesund von einer ganz schweren Krankheit und er nimmt sich dann irgendwann das Leben. Gott blickt tiefer. Mein Sohn, sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann kam es noch weiter, dann haben sich da über dieses Wort die Pharisäer aufgeregt und die anderen Schriftgelehrten. Und da sagte Jesus, damit ihr wisst, dass ich die Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, steh auf, nimm dein Bett und geh hinweg. Und das passierte. So hat sich auch das Problem für den Kranken gelöst. Gott hat ihn vollständig geheilt. Es läuft mir die Zeit weg, ich hätte noch so viel zu erzählen. Ein letztes. Ich hatte angekündigt, in dem Zusammenhang die Geschichte von dem, der 38 Jahre krank gewesen ist. Ich möchte nochmal darauf zurückgehen. Und zwar heißt es dann, ein wenig später, habe ich den Zettel verschlagen, aber ist ja nicht so, dass ich, da ist er ja. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Es ist ein Wort, was mich wahrscheinlich von den Füßen gehauen hätte. Ich weiß, die Eva Mischnick, von der ich erzählt hatte, wie die immer reagiert hat, die sagte, oh, jetzt ganz schlecht, und ist die Kreide bleich gewesen und in sich zusammengesagt, die wäre wahrscheinlich ohnmächtig geworden. Der Betreffende aber ging hin und sagte zu den geistlichen Führern, Jesus ist derjenige, der mich gesund gemacht hatte. Dem war vorausgegangen, dass sie ihn die geistlichen Führer angemacht hatten, warum er denn am Sabbat irgendwas im Tempel, irgendwas umhertrug. Und jetzt im Tempel trifft ihn also Jesus und sagt ihm das. Ich sehe daraus, da ist wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges. Und die Krankheit, die 38 Jahre, die sollten für ihn eine Warnung sein, dass nicht etwas Schlimmeres auf ihn zukommt. Er sollte sein Leben grundlegend überdenken und einen anderen Weg einschlagen. Die Krankheit ist für ihn eine Warnung gewesen. So, jetzt kürze ich ab, komme sozusagen auf den Schluss des Ganzen. Wir haben nun das Problem, dass Jesus zu uns nicht spricht, so wie es er zu den Gläubigen damals getan hat, zu den Juden getan hat. Aber ist es so, dass er schweigt? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir Jesus heute hören und erfahren können. Einer der Punkte ist, gehen wir einmal ins Stille. Wenn wir ein Problem haben, ziehen wir uns zurück und lassen die Stille wirken. Manchmal hören wir Gottes Wort. Eine Stelle, die ich mir dazu aufgeschrieben habe, findet sich im 1. Könige. Ein vollkommen entmutigter Elia zog in eine einsame Gegend, weil scheinbar alles umsonst gewesen ist, was er gemacht hat. Und er sollte Gott erfahren, Gott sollte vorausgehen. Und es kam ein fürchterlicher Sturm, der die Felsen zerriss. Und er erfuhr, Gott war nicht in diesem Sturm. Es kam ein Erdbeben, was alles sozusagen erschüttert und die ganzen Menschen damals in Panik und auch heute noch versetzt. Aber Gott war nicht darin. Ein riesiges Feuer, sagt er, kam und in diesem riesigen Feuer war Gott auch nicht. Und es kam ein leiser, stiller Wind und er spürte, da war der Herr. Wir erfahren manchmal Gott in der Stille. Des Weiteren die sehr bekannte Stelle aus dem ersten Petrusbrief. Trachtet als Neugeborene, wie neugeborene Kinder nach dem Wort Gottes, als Nahrung, als Milch. Das Wort Gottes, haben wir gehört, ist etwas Geistliches. Wer das zu sich nimmt, nimmt Milch auf und nimmt damit Gottes Geist auf und nimmt damit Gottes Nähe auf. Manche Geschwister, und ich gebe es einfach wieder, und ich kann es mir vorstellen, sagen, es hilft manchmal, wenn ich das Gefühl habe, es geht gar nicht, ich habe so Probleme mit dem Glauben. Einfach die Bibel laut zu lesen, die geistlichen Lieder laut zu singen, weil sie einen verstärkten Eindruck auf einen haben. Plötzlich fängt dann an, das lebendiger zu werden und zu uns zu reden. Was ich mag, ist, mir das auszumalen, lebendig zu machen, was ich da gelesen habe, wie ein Bild es auszumalen. Und das ist so, wie es auch bei Maria gewesen ist, als die Hirten gekommen waren und die Geburt Jesu angekündigt hatten, heißt es, sie behielt alle die, und bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. Ebenso, als Jesus als Zwölfjähriger im Tempel gewesen ist. Und nun etwas ganz was wichtig ist. Ich habe mir von Susi was ausgeliehen. Wisst ihr, was das ist? Sicherlich eine Triangel. Wenn ich die Triangel spiele, ich versuche es einmal an den Knöppel, passiert nicht viel. Oder mal so. Ja, ist auch nicht so toll, wenn ich mit dem Finger jetzt gegen dieses Dreieckige schlage. Wenn ich aber den Knöppel und sozusagen die ganze Triangel benutze, kann man was hören. Was will ich damit sagen? Die Gemeinde und der Mensch in der Gemeinde ist nicht dazu ausgelegt, alleine Gottesdienst oder Gottes Nachfolge zu haben. Die Triangel funktioniert nicht, wenn ich nur den Knöppel benutze oder nur das dreieckige Teil davon. Sie ist dazu ausgelegt, dass es zwei Teile gibt und beide benutzt werden müssen. So ist es auch mit uns. Wir sind nicht alleine in die Welt gestellt, sondern wir sind Glieder am Leibe des Herrn. Im Kolosserbrief steht geschrieben, muss ich nur mal meine Brille aufsetzen, im Kapitel 3, Vers 16 und 17, lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Darüber, über das Wort Christi, haben wir schon gesprochen. In aller Weisheit lehret und ermahnet einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Ermahnet einander. Ermahne dich nicht selbst und ermahne dich nicht selbst, sondern ermahnet einander. Und alles, was ihr tut in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus, indem ihr Gott, dem Vater, durch ihn dankt. Alles, was ihr tut, tut im Namen des Herrn. Tut es also aus dem Geist heraus, dem er gegeben hat. Und dann ist es so, dass aus dieser Gemeinschaft heraus sich herauskristallisiert häufig, was Gott sagt. Was Gott zu mir und Gott zu dir sagt. Und daran können wir dann uns orientieren und das, was wir vorher schon betrachtet haben, darauf anwenden. Und manchmal ist es so, dass wir vor schlimmen Irrwegen bewahrt werden. Ich erinnere mich an eine liebe Schwester, Dorothy Carstens. Sie war litt unter ein spastisches Syndrom, konnte nur eingeschränkt laufen und irgendwann kam ein Mediziner und sagte zu ihr, es gibt vielleicht eine Möglichkeit, Ihnen da zu helfen, indem man diese Knoten im Gehirn, die spastischen Lähmungen auslöst, einfach einschmelzt. Und dann ist es gut. Da war sie Feuer und Flamme und begeistert. Und dann kamen aber andere Ärzte und sagen, da haben wir Zweifel, lassen Sie es lieber nicht tun. Das ist ein Risiko, bedenken Sie das. Und sie war aber so ergriffen von diesem Gedanken, dass das keine Rolle gespielt hat. Und sie hat gesagt, auf eigener Gefahr lasse ich den Eingriff machen. Und sie war hinterher im Rollstuhl und ein Pflegefall und hat den Rest ihres Lebens im Rollstuhl verbringen müssen. Geistliche Gemeinschaft schützt uns. Geistliche Gemeinschaft, im Namen Jesu zu handeln, bewahrt uns vor manchen Irrwegen. Liebe Geschwister, und es gibt uns Ermutigung. Ja, das war sozusagen das mein Wort zum Sonntag. Danke für die Aufmerksamkeit.